Freie Wahl im Glasfasernetz. Das Technikmagazin Digital wird euch präsentiert von Stadtwerk Winterthur. Lokal vernetzt, global verbunden. Mehr zum Glasfasernetz auf www.stadtwerk.winterthur.ch.
Krieg und Frieden, Schuld und Sühne, Stolz und Vorurteil, Sinn und Sinnlichkeit haben wir alles nicht. Aber wisst ihr, was wir haben? Wir haben Kevin und Matthias, das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Und das ist jetzt eine wahnsinnig prätentiöse Anmoderation. Auf jeden Fall, du bist der Kevin Rechsteiner.
Du bist der Matthias Schüssler.
Und das Drama da, das ist die Sendung von der Woche 44 aus dem Jahr 2013. Kevin, du bist in der Ferien und hast sicher ganz viele dramatische Bücher gelesen.
Ich habe viele Bücher gelesen, das ist so. Ich habe richtig Zeit gehabt zum Lesen und dann ist es in der Ferien so, dann merkt man, oh, ich habe ja auch viel Zeit und liest auch viele Bücher und finde immer mehr neue Bücher und dann kommt man zurück und merkt, jetzt ist plötzlich die Zeit weg, wo man einberechnet hat, um die zu lesen. Und jetzt habe ich mehr Bücher als vorher.
Du weißt nicht, genau, der Berg wird grösser, statt dass man schon abbauen.
Ja, ja, aber das ist okay. Ich habe einen ganzen Stab mit immer noch eingepackten Büchern, die ich nicht mal gekauft habe. Ich finde das irgendwie auch noch schön.
Das hat auch etwas, ja.
Ja.
Da kann man sich ein bisschen drauf freuen. Und hat es eins von diesen Büchern gegeben, wo so rausragt?
Ich habe so ein bisschen die Jugendbücher von John Green gelesen. John Green ist ein amerikanischer Autor, schreibt Jugendbücher. Ich bin irgendwie ein paar Mal über den gestolpert und habe dann gefunden, so in diesen Ferien lese ich jetzt mal all seine Bücher. Und er hat das Buch geschrieben, Looking for Alaska. Ich weiss nicht, wie das auf Deutsch heisst. Und das ist... Ja, das hat mich recht eingenommen. Es ist eine recht dramatische Geschichte irgendwie. Also es ist eine Liebesgeschichte, aber... Ich kann jetzt nicht verraten, um was es geht.
Eben, das ist
recht dramatisch. Und gut geschrieben könnte man auch gut irgendwie mit Schülern, Jugendlichen lesen. Wirklich gut. Ja, das war das Highlight gewesen.
Sehr schön. Also, wir wollen jetzt unseren Kollegen, die die Literatursendung machen, da nicht allzu viel Konkurrenz.
Müssen wir das auch noch machen?
Genau, sonst sagen sie, ja, wenn die schon meinen, sie können es besser, dann sollen sie es doch gerade selber machen. Und darum sage ich nur noch, was ich so gelesen habe, steht auf meinem Blog klickomania.ch und das war jetzt eine schamlose Eigenwerbung gewesen, aber ich glaube, das darf zwischendurch einmal sein.
Sag schnell, was du gelesen hast. Sag schnell den Titel.
Ich habe zwei Bücher von Andreas Eschbach gelesen. Das ist so ein Science-Fiction-Autor. Und das eine heisst «Das Jesus-Video». Ist so eine Zeitreisegeschichte. Obwohl dann nicht wirklich Zeit gereist wird, aber also während der Geschichte nicht, aber es könnte passiert sein. Und das andere ist auch von ihm ein König für Deutschland und dort geht es darum, dass Deutschland Monarchie wieder einführt. Und er erzählt so manchmal eben so die abstrusen, konstruierten Geschichten, kann er sehr gut erzählen. Und jetzt kann ich gerade angefangen mit dem Stephen King, The Shining, weil The Shining hat ja eine Fortsetzung erfahren, nämlich Dr. Sleep.
Ja.
Und da habe ich gefunden, das würde ich gerne lesen oder hören, aber dann dass man, ja, man muss doch ja die Vorgeschichte noch zuerst kennen und darum habe ich mich jetzt da auf das The Shining gestürzt.
Hast du das noch nicht gelesen?
Ich habe es nie gelesen, kann, nein.
Okay. Okay.
Ich habe mehr so beim Stephen King ein bisschen von hinten angefangen und rolle jetzt da ihn so quasi rückwärts auf.
Ist auch gut.
Aber wie immer bei ihm, also er ist einfach, was so Geschichten erzählen angeht, ist er göttlich, er kann das einfach. Du liest ihn auch noch gern, oder?
Ich lese ihn zwischendurch gern. Also ich habe vor allem so die alten gern gehabt. It ist eins von meiner Lieblingsbücher.
Das habe ich auch nicht so lange das gelesen.
Ist einfach ein Epos, unglaublich gross. Dann The Stand hat mir sehr gefallen.
Die Altversion.
Die Altversion.
Ich habe vor kurzem die... Er hat sie ja dann nochmal verlängert.
Ja.
Und
ja.
Die, das mögen nicht alle gern, aber ich habe die auch wahnsinnig gut gefunden.
Die habe ich nie gelesen. Ja, und dann so Misery habe ich super gefunden. Was hat es noch gegeben? Die Kurzgeschichten von ihm finde ich auch ganz cool.
Die kenne ich nicht so, aber was habe ich? Das Neueste oder das Zweitneueste? Joyland? Oder das
habe ich nicht gelesen.
63, 11, 22 oder wie es heisst, dass man zu der Ermordung
Mord,
John F. Kennedy. Also er hat auch in allen verschiedenen Genres ist er gut. Und dann habe ich mal das, wo mal mit dem Arnold Schwarzenegger verfilmt worden ist, das mit dem Todes, wie heisst es denn? Running Man. Und das ist, wenn du den Film siehst, hat er einfach gerade gar nichts zu tun mit dem Buch. Und,
das ist aber bei Shining auch so.
Ich glaub,
der Film
so,
hat nicht so viel mit dem Buch zu tun.
Ja, aber ich bin jetzt etwas mit drin und wenn das Buch liest, dann merkst du einfach, das lässt sich nicht verfilmen in dieser Art. Und darum hat der Kubrick wahrscheinlich die richtige Entscheidung getroffen und gesagt, nein, ich mache einfach, ich gehe anders an das Thema an und hat es halt visuell umgesetzt und ich glaube sehr gut, aber man muss das einfach als zwei verschiedene.
Genau. Ich glaube, man kann wie nicht sagen, es ist eine Buchverfilmung.
Ja.
Das Buch ist also die Figuren und so die Rahmenhandlung kommt aus dem Buch, aber der Film ist wie eine eigene Geschichte.
Und Under the Dome habe ich natürlich auch noch mir angetan, kurz bevor dann die Miniserie gelaufen ist. Das ist ja verfilmt worden, aber die Verfilmung habe ich wirklich recht schlecht gefunden. Also die hat, sind immer so die gleichen Figuren, aber dann machen sie nicht das Gleiche. Und die Handlung, am Anfang ist sie noch am Original und dann geht sie so weg und so. Aber es ist einfach nicht so gut. Und man fragt sich, warum, dass sie sich nicht einfach an die Originalhandlung gehalten haben. Und dann wäre es wahrscheinlich besser rausgekommen, als das, was jetzt rausgekommen ist. Aber also wenn ihr Under the Dome geschaut habt, das ist ja letzte, glaube ich, auch auf dem SRF gelaufen, dann dünnt euch noch auf das Buch stürzen. Es ist wirklich einfach besser. Und die Figuren sind einfach viel lebiger und funktionieren besser. Und der King hat ja immer so schön die sprachlichen. So, also, weißt du, die Figuren haben dann immer so ihre eigenen Ausdrucksweise. Ja. Und gerade auch im Englischen, die sind einfach. Ich liebe die. So, die Ausdrucksweise. Der Stand da, wie heisst die Figur von dem einen, wo. Jetzt fällt es mir natürlich nicht mehr ein. Wir haben gerade vorher bei der Sendung gesagt, wo es um Stress gegangen ist, dass das aufs Gedächtnis schlägt. Stress. Darum fällt mir jetzt nicht mehr ein, wie die Figur geheissen hat von dem einen, wo ja auch immer so eine. Aber leset's. Genau. Und jetzt haben wir 7 Minuten und 56 Sekunden von unserer Sendung schon völlig am Thema vorbeigeredet, weil da geht es eigentlich um Kummerbox Live, um Computerproblem. Und es ist ja nicht so, dass wir nicht genug Probleme bekommen hätten. Ganz im Gegenteil. Und wenn ihr Probleme wollt mehren oder wenn ihr mit uns wollt, über Stephen King diskutieren und ein bisschen schwärmen, dann macht das 052-203-31-00 oder Twitter, der Gartag, Tag Stadtfilter. Und etwas muss ich nachtragen, bevor wir wirklich anfangen können. Wir haben ja, ich habe mit dem Lukas ja die letzte Sendung gemacht und dort haben wir darüber geredet, ob man könnte mit dem iPhone 5S, wo so einen Fingerabdruckscanner hat, ob man das auch kann mit dem Zehen entsperren kann. und ich hab jetzt das Testgerät bekommen und ich habe es heute Morgen ausprobiert. Und nicht es geht wirklich. Doch. Du kannst das auch mit dem Zeher sperren. Und es ist dann, mein Kollege, der Raphael, hat gemeint, das ist ja gut, wenn du überfallen wirst und dann sagt einer, der Räuber, sagt, du gibst mir jetzt dein iPhone und kannst wählen, welchen Finger, dass wir den abtrennen, dass wir es entsperren können. Dann kannst du sagen, ja, darf ich meine Finger behalten, ihr könnt dafür einen Zehen.
Also du kannst, wenn du mit dem Daumen zeigst, das ist mein Code oder das ist mein was immer,
ja, dann also
kannst
du es
mit dem Fuß machen.
Genau, du musst einfach da auf das Ding musst mit dem Zehen treffen und dann tut es entsperren. Ja. Ja, der Zehen hat auch die Rille drauf. Aber
die gleichen wie der Daumen?
Nein, du musst natürlich den Zehen erfassen.
Aha, eben.
Also du musst einfach den Zehen und dann, du kannst ja verschiedene Finger erfassen und dann kannst du einfach statt einen Finger kannst du auch einen Zehen nehmen. Der Vollständigkeit halber. Aber jetzt fängt es wirklich an. Über die Facebook-Seite von Radio Stadtfilter fragt Dani, seit dem iOS 7 Update funktioniert bei mir die Google-Bildersuche nicht mehr wie früher. Vor dem Update konnte man schön durch die Bilder blättern, das geht jetzt nicht mehr.
Moll. Also bei mir.
Ich habe das Problem auch nicht.
Ja. Also ich habe auch probiert und es ist gegangen. Aber ich weiss natürlich nicht, ich nutze den Safari auf dem iPhone. Vielleicht ist das ein Browser-Problem.
Also ich glaube, häufig in so Fällen, wenn so ein Betriebssystem neu rauskommt, dann gibt es einfach noch so ein bisschen Kompatibilitätsschwierigkeiten. Und die werden gefixt und dann geht es wieder. Ich glaube, das ist einfach, da muss man ein bisschen Geduld haben.
Hast du das Google-Suche-App? Da gibt es doch das App. Dort weiss ich eben nicht, wie das funktioniert, weil ich das nicht habe.
Die habe ich drauf, aber ich brauche sie eigentlich fast nie, die App.
Das könnte auch noch sein, dass das es irgendwie an der liegt. Also, ich bin einfach über den Safari auf Google, habe nach Bildern gesucht und dann habe ich so durchblättern.
Also ich habe das Problem auch nicht festgestellt und darum denke ich, wahrscheinlich ist das einfach so ein Übergangsproblem gewesen. Und jetzt ist das gelöst. Genau wie das zweite Problem von unserer Stammhörerin, der Pascal, die hat in iTunes nach dem Update ein Problem oder nach dem Update vom vorletzten Update von iTunes ihre alten, gelosten Podcasts nicht mehr können löschen. Und dann hat sie uns immer und immer wieder mit der gleichen Sendung müssen. Das ist natürlich schon ein Albtraum, ein kingscher Horrortrip, so quasi. Und dann, aber dann habe ich dort auch gefunden, da muss man wahrscheinlich einfach auf das nächste Update warten, wo hinten ein Punkt, eine Nummer höher ist. Und dort werden die Probleme gefixt. Und ich glaube, das war dann so gewesen.
Okay.
Und das wäre so die Erkenntnis aus diesen beiden Fragen. Ich glaube, da muss man einfach, wenn man gerade sofort updatet, sobald so ein neues Betriebssystem oder so eine neue Version rauskommt, dann geht halt manchmal etwas nicht. Und dann muss man ein bisschen Geduld haben und dann flicken es die Leute, die geschult waren, dann hoffentlich und dann geht es wieder.
Ja, früher hat irgendwie die Apple ein Update rausgegeben und das hat dann eigentlich recht gut funktioniert. Und mittlerweile sind sie auch so an dem Punkt, dass sie ein Update rausgeben, ein grosses, und dann kommt Bugfix.
Genau.
Also, das es geht einfach
Salamitaktik.
So 3-4 Wochen und dann hat sich das eingependelt.
Und beim iOS ist es ja klassischerweise immer, also bevor hinten durch nach dem Punkt nicht irgendwie 3-4-5 steht, hat es einfach noch die Fehler drin. Ja. Und jetzt ist man bei 7.0.3 oder schon bei 7.0.4.
Ich habe erst gerade jetzt vor ein paar Tagen ist das Update gekommen, aber ich könnte es also nicht mehr sagen.
Und das hat schon einiges verbessert. Gut, jetzt müssen wir da ein bisschen Zug in die Sendung bringen, sonst mögen wir nicht durch. Und ich komme darum zu einer Frage von einer Frau mit einem etwas außergewöhnlichen, aber umso schöneren Vornamen, nämlich von der Phoebe aus Winterthur. Und die ist jetzt zwar im Moment gerade nicht zu Winterthur, sondern zu Portugal. Und sie sagt, ich kann ab Handy keine Mails von Portugal aus in die Schweiz senden. Es heisst, die Adresse wird vom Server abgelehnt. Woran könnte das liegen?
Das ist so ein Problem, wo man glaub, immer mal wieder so ein bisschen bei den Mails hat, dass so die Postausgangsserver irgendeine Einstellung haben, die entweder alt ist oder nicht mehr funktioniert. Und kommt so ein bisschen von der Spam-Problematik.
Mhm, genau. Und gerade im Ausland, also häufig in deinem Heimnetz, hast du dann den Postausgangsserver von dem Internetanbieter. Also wenn du da bei Swisscom bist, dann hast du den von Swisscom, bei Orange den von Orange, bei Sunrise den von Sunrise. Nein, bei Sunrise den von Google. Ich glaube, Sunrise hat die Mails mal alle an Google
verkauft,
ausgelagert.
Wirklich?
Ja, ich glaube es. Und drum, ja, der nimmt aber dann Mails nur entgegen, wenn du aus dem Netz kommst, also aus dem eigenen. Also, und darum sagt dann der Swisscom E-Mail-Server, wenn du plötzlich zu Portugal bist, ich weiß nicht, wie die Mobilfunkanbieter zu Portugal heissen.
Keine Ahnung.
Wahrscheinlich.
Portugiesch,
Vodafone.
Portufone. Keine Ahnung.
Nein, wir würden jetzt da lügen. Wenn wir also, und dann musst du einfach, manchmal kannst du dann den SMTP-Server dort noch die Authentifizierung einschalten und dann musst du dich dort einfach mit Passwort, meistens ist das gleiche Passwort und Benutzernamen, den du auch brauchst, zum Mails abrufen, musst du die dort eintragen und dann geht es häufig und manchmal geht es auch überhaupt nicht. Wenn zum Beispiel gerade so in Hotels und so, die haben irgendwie, ich weiß auch nicht, die sperren einfach den Port 25, wo die Mails verschickt werden. Wahrscheinlich, weil sie nicht für Spam-Versand gebraucht werden und so. Und dort ist der ein bisschen umständliche Weg, aber wo eigentlich immer funktioniert, ist über das Webmail zu gehen.
Genau.
Und manchmal hast du ja noch irgendeinen Mail-Anbieter, der noch eine eigene App hat, zum Beispiel GMX oder Google oder so. Wenn ihr so eine App habt von einem E-Mail-Anbieter, dann könnt ihr die wahrscheinlich, die sollte eigentlich auch funktionieren.
Ja, und ich habe auch so die Erfahrung gemacht, dass umso kleinere Anbieter oder umso lokaler Anbieter, ein Bluewin oder halt wirklich etwas, was aus der Schweiz kommt, der Kabel kommt, die machen Probleme im Ausland, wenn ihr einen Google-Account habt oder auch einen GMX, der läuft ziemlich auf der ganzen Welt.
Das ist ein bisschen so, ja. Der Ueli schreibt, immer wieder spannend und abwechslungsreich, euer Podcast. Höre ihn regelmäßig. Nun habe ich auch mal etwas zu fragen. Mich hat kürzlich etwas ein wenig verunsichert. Ich war auf der Suche nach einer Mac-Variante des Passwortverwaltungstools KeePass. Ich wurde fündig bei KeePass Companion von Miguel van Hove. Da mir dieses Tool gefallen hat und ich nichts anderes fand, habe ich es ausprobiert und via Twitter einen Tweet geschrieben. Auf diesen hat mir jemand geantwortet und dann wird in dem Tweet behauptet, dass seine Passwörter so quasi im Internet stehen und zwar unter der Adresse oder unter der IP-Adresse 127.0.0.1. Kann das sein? Das wäre ein bisschen ein Unfug, oder?
Das wäre ein ziemlicher Unfug. Ich glaube, das ist irgendeine Werbegeschichte. Werbeeinblendung. 127, was? 127.001?
Ja.
Das ist, glaube ich, der lokale Server, der lokale Dienst von eurem PC, oder?
Genau, so ist es. Also eine sogenannte Loopback-Adresse. Mhm. Und also das ist ein Hoax, glaube ich. Also ein Hoax ist, oder ich habe dann auf Wikipedia, ist, und ich hoffe, der Ueli nimmt jetzt das nicht persönlich, weil dort heisst es, Loopback-Adressen werden im Internet oft benutzt, um Neulinge an der Nase herumzuführen.
Magst du dich noch erinnern, vor ein paar Jahren im Internet hat es eine Werbeeinblendung gehabt und hat geheißen, ihr Computer ist nicht sicher. Und dann hat es unten ein Fenster gehabt und man hat die lokale Festplatte gesehen. Weil man einfach über ein iFrame gesagt hat, zeig das C an von dem Computer. Und alle Leute gesagt, oh mein Gott, das sind meine Daten, ich sehe die da. Das ist genau das gleiche Prinzip, das funktioniert auf eurem Rechner. Ihr seid dann lokal.
Genau.
Wenn jemand anderes das auf seinem Rechner macht, dann sieht er das. In dem Fall sieht von dem Rechner und nicht das von Rechner.
Also jeder sieht da immer seinen eigenen Rechner. Und der Trick ist einfach, dass man kann sagen, ich kann relativ einfach so eine Server-Client-Architektur auf meinem eigenen Rechner haben. Also ich habe ein Programm, das von einem anderen Daten bezieht und einfach über die Adresse. Aber alles findet auf dem gleichen Rechner statt. Man kann gute Sachen ausprobieren und testen und so. Für das ist es da. Und glaubt das nicht. Also das ist sicher, auch wenn die App das, den Mechanismus benutzt, bedeutet das nicht, dass die einfach die Daten im Netz sind.
Das wäre noch witzig.
Das wäre ungeschickt, also gerade für ein Passwort Verwaltungsprogramm. Dann der Hans-Uli hat ein bisschen eine provokative Frage, könnte man sagen. Ich benutze noch immer keinerlei Handys oder Ei-Apparate und bin altershalber nicht mehr in der Lage, diesen Ei-Rückstand aufzuholen. Trotzdem bemühe ich mich schon lange herauszufinden, was dieses kleine Ei vor den diversen großbuchstäblich beginnenden Ei-Hauptwörtern zu bedeuten hat. Niemand konnte mir das bisher überzeugend erklären. Jeder interpretiert es anders. Ei, 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 Kevin, was heisst euch das?
I have no idea. Ich glaube, das ist historisch irgendwann, aber das ist irgendwie so für... Ich glaube, für was hat das am Anfang? Es wird interpretiert. Ich glaube, man weiß es nicht einmal sicher.
Also ich hatte dann keine Lust gehabt, zum Recherchieren zu dieser Frage. Und dann habe ich den Brief einfach auf die Facebook-Seite von der Kumbox vom Tagi drauf gestellt. Und dann hat tatsächlich das Crowdsourcing hat funktioniert. Und dann hat mir jemand geschrieben, der Steve Jobs hat das eingeführt. Und zwar beim iMac, also 1998.
Okay.
Und er hat gesagt, es steht für Internet Individual Instruct Inform und Inspire.
Ah. Dann müsst ihr ja 5 I haben.
Ei.
Und ein iMac.
Ja.
Okay.
Ab sofort sagt man nur noch iTunes. Also, eine knifflige Frage hat der Markus für uns. Ich habe via Internet einen Ersatzakku für meinen Laptop bestellt. Nun wurde mir ein Akku mit einer Ladung von 5200 mAh Wir haben es nicht nur mit den I, sondern wir haben es auch mit anderen Buchstaben. Salat da. statt den ursprünglichen 4400 mAh geliefert. Können Sie mir sagen, ob ich diesen Ersatzakku gefahrlos einsetzen kann? Oder riskiere ich, dass mein Laptop Schaden nimmt?
Nein.
Ui, kurz und zack.
Sollen wir einen Abriss in die Stromwelt machen?
Gern.
Milliampere Stunden.
Genau, so viel habe ich auch herausgefunden, aber jetzt hört es bei mir auf.
Oh, wirklich? Also, wir haben... Jetzt können wir ja das schnell
hast
aus...
Hast du noch 10 Minuten?
Wir rechnen es nicht aus, aber so schnell, um die Erklärung haben. Wir haben eigentlich die drei Werte. Spannung und Ampere und die Watt. Das sind eigentlich so die drei Sachen, die wir brauchen. Und ein Laptop, ganz einfach erklärt, braucht eine gewisse Wattzahl einfach zum Laufen. Das hat das Netzteil, das hat 300 Watt. Mein Laptop, ich habe keine Ahnung, wie viel Watt das der hat. So 80 oder so. Ich habe keinen Plan. Und die Milliampere-Stunde geht eigentlich an, wie lange hebt der Akku unter einer gewissen Last. Und umso mehr Milliampere-Stunde, das er hat, umso länger hebt das Ding. Also ist eigentlich der 5200er der bessere Akku von der Laufzeit her.
Er hat mehr Strom drin.
Genau, das ist eigentlich so die Idee von dem Ganzen. Also überhaupt kein Problem. Man muss, wenn man so mit Strom schafft, eigentlich immer auf die Volt schauen. Die Volt müsste mehr oder weniger stimmen. Also wenn irgendein Netzgerät oder ein Gerät 19 Volt hat und ihr steckt einen Universaladapter rein und gebt dem 40 Volt, dann verheizt
das Gerät. Dann schmeckt es komisch.
Genau. Und Milliampere Stunde, das ist wirklich so ein Akku-Ding. Wie lang hält das Ding?
Genau, also die Powerpacks, die man ja posten kann, dort steht das auch immer drauf. Ja. Weil, und dort, je mehr das dort drauf steht, desto teurer sind sie, weil dann kann man die länger brauchen. Und das ist eigentlich der ganze Zauber. Das hast du wunderbar hilfreich erklärt. vom Rudi stammt folgende Frage. Ich müsste mit Fiber Power 35 von UPC Cablecom eine Downloadgeschwindigkeit von 35. Jetzt artet es ein bisschen Rechnerei aus, habe ich fast das Gefühl. Aber wir rechnen jetzt, glaube ich, nicht noch. 35 Megabit pro Sekunde bekommen. Ja, das ist logisch. 35 heisst einfach 35 Megabit pro Sekunde. Das ist wie viel Daten da durchpassen. Messe ich mit www.speedtest.ch, dann erreiche ich stark schwankende Werte um 15 Megabit pro Sekunde. Messe ich mit speedtest.zipcall.ch, dann erhalte ich immer Werte um 35 Megabit pro Sekunde oder sogar darüber. Als Computerlaie frage ich mich, was stimmt denn nun?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt bei mir daheim und im Büro beide getestet, beide verglichen und ich komme beide Orten den gleichen Wert über. Also es erstaunt mich, dass das so krass sich unterscheidet. Beim speedtest.net kann man so verschiedene Standorte wählen. Ja. Wo, also eigentlich macht der Speedtest ja nichts anderes, als zuerst ein File runterladen, wo ihr rechnet und dann das Ganze verschicken. Und ich kann einfach einen anderen Knotenpunkt wählen, von woher ich das File möchte beziehen. Und ich würde jetzt das mal probieren, ob das vielleicht einen Unterschied macht, dass irgendeiner von denen langsamer ist oder so.
Genau. Also man muss sagen, die Speedtests, die messen nicht die Geschwindigkeit auf seiner Strecke bis zu der Cablecom, also von seiner Internetverbindung, sondern natürlich auf der ganzen Strecke von seinem Computer bis zu dem Server, der die Messung ausführt. Und das heisst, der Engpass kann natürlich irgendwo sein, der kann bei seiner Internetverbindung daheim sein, der kann aber auch auf der Strecke von seinem Provider zu dem Server sein. Also so gesehen kann man die Speedtests nicht vergleichen eigentlich, sondern man kann sagen, in dem Fall würde ich jetzt vermuten, dass wahrscheinlich, falls die einigermaßen solid messen, was man jetzt einfach mal voraussetzt, ist wahrscheinlich der höhere, der zutreffend ist, weil dann hat es nie einen Flaschenhals drin. Das bedeutet, dass auch seine Internetverbindung keinen Flaschenhals kann darstellen. Und dann ist der andere wahrscheinlich irgendwo sonst genommen, aber nicht bei seiner Internet. Also dort ist Cablecom nicht schuld dran. Und sonst muss man sagen, also dass Geschwindigkeiten extrem stark variieren im Internet, das ist eigentlich ganz normal und da sollte man sich auch nicht allzu sehr dran versteifen, dass ich sage, ich habe jetzt für die 35 gezahlt und jetzt will ich die 35 überkommen. Also das wäre der falsche Ansatz.
Und es wird dann recht schwierig, wenn er so etwas einfordert. Also meistens steht in den allgemeinen Geschäftsbedingungen oder so 35 im Optimalfall.
Best Effort heisst das genau. Doch so schön.
Und bei der Blue Win ist es wirklich so, dass dort irgendwie steht, du hast keine Ahnung, 25'000 oder 20'000 im Idealfall und wenn du nicht den Idealfall hast, kann es 2'000 sein. Ich glaube, das garantiert es dir. Also es ist ein recht grosser Spielraum, aber dort ist auch so, brauche ich effektiv 35'000? Ich meine, es ist auch leise, aber ist es nötig?
Also es gibt ein paar Sachen wie Internetradio zum Beispiel oder Z2 oder was weiß ich was, wenn so Fernsehsendungen, Streaming-Sachen, dort willst du natürlich, dass das möglichst zeitnah ausgeliefert wird. Aber im Schnitt, natürlich ist es komfortabel, aber die Schwankungen stören dir auch nicht so wirklich im Alltag.
Nein, also das ist so. Und ich würde dann eher so den Ansatz machen, dass wenn ich merke, ich stoße irgendwo bei etwas an einen Anschlag, ich schaue Fernsehen und es stockt oder ich höre Radio und es stockt, dann bei der Cablecom nachfragen, hey, ich habe konkret das und das Problem, könnt ihr mal schauen. Anstatt einfach sagen, ich möchte 35'000, ich habe aber keinen konkreten Fall, dass irgendetwas nicht läuft.
Genau, also die können das eigentlich schon auch nachmessen. Ja. Und dort ist gut, vielleicht, also wenn ihr das messen, zum Beispiel nicht per WLAN, weil das kann auch nochmal verfälschen und ja, sonst mal die Kabel durchprobieren oder einen anderen Rechner brauchen oder so und dann kommt man da eigentlich schon an dieser Sache auf die Spur, ob es dann bei einem selber liegt oder vielleicht beim Provider. Jetzt klappt mir Buchdeckel von dem Drama zu und beendet das Kapitel. Das Sequel gibt es dann am 26. November hier auf Radio Stadtfilter wieder mit Kummerbox live. In einer Woche geht es voraussichtlich um Firefox iOS. Nein, Firefox OS. Entschuldigung, das Ei. Jetzt haben wir wirklich zu viel.
Ei.
Mozilla hat ja nämlich nicht nur ein Browser und ein Mailprogramm inzwischen im Angebot, sondern auch ein Betriebssystem, das sich vor allem gegen Android richtet, so scheint es. Und ob das eine Chance hat und wer das könnte brauchen, darüber rede ich mit einem Gesprächspartner in einer Woche. Digital at Stadtfilter-Adresse kommt uns sicher bekannt vor. Brauchen die für unbeantwortete Fragen für Kummerbox Live Lob, Tadel, Themenwünsche? Wir sagen Ciao miteinander.
Ganz einen schönen Abend. Tschüss zusammen.
Du bist der Kevin Rechsteiner.
Du der Matthias Schüssler.
Macht's gut.
Das Technikmagazin Digital ist euch präsentiert worden von Stadtwerk Winterthur. Lokal vernetzt, global verbunden mit dem Glasfasernetz. Mehr dazu auf www.stadtwerk.winterthur.ch.